ARD. Das waren die schlimmsten 2-3 Tage, die ich da wirklich verbracht habe. Einfach, weil ich selber nicht wusste, was ist mit mir los. Sie warten als 23-jähriges, ich möchte mein junges Mädchen, warten, sehen Sie, was da für andere Schlaganfallpatienten eingeliefert wurden. Und du wartest einfach und man wartet einfach drauf, dass da noch was kommt.
Das ist Nathalie Langnese. Und sie schildert hier, wie sie ihre Zeit in der Stroke Unit erlebt hat, also einer Spezialstation für Schlaganfallpatienten. 3 lange Tage, in denen sie sich gefühlt hat wie eine tickende Zeitbombe. Kann man das so sagen?
Ja klar. Stell dir vor, du bist nicht mehr 30, liegst da bis an alle möglichen Apparate angekabelt und weiß nicht, wann und ob der nächste Schlaganfall kommt und auch nicht, was das dann für dich bedeutet.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch hier alle 2 Wochen einen echten Medizin-Krimi. Es geht um Menschen, die plötzlich an rätselhaften Beschwerden leiden. Es geht um Ärzte und Ärztinnen, die nach der richtigen Diagnose fahnden und die dabei auch mal mit falschen Fährten kämpfen müssen. Mein Name ist Anke Christians und ich bin Medizinredakteurin beim NDR.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Volker Arendt. Ich habe die Geschichte von Nathalie Langnese recherchiert und auch die Fernsehfolge dazu gemacht.
Den Link zu dieser Fernsehfolge stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Volker, ich habe deine Recherche damals ja begleitet und den Film auch gesehen und war schwer beeindruckt von Nathalies Geschichte.
Das ging mir ganz genauso. Und also vorweg kann ich schon mal eins versprechen, es wird auf jeden Fall wieder spannend und diesmal sogar noch ein bisschen romantisch.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Lass uns direkt starten. Wie bist du auf den Fall aufmerksam geworden?
Also ich frage ja für unsere Filme regelmäßig bei Ärzten an, ob die einen spannenden Fall für uns haben. Und diesmal habe ich im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam gefragt. Und zwar, weil die dort eine Abteilung für Tropenmedizin haben. Und erfahrungsgemäß findet man da auch spannende Fälle für unser Format. Naja, und der zuständige Arzt, den ich angeschrieben habe, heißt Tillmann Schumacher. Das ist ein Infektiologe. Und der war gleich Feuer und Flamme. Der hat sofort zurückgerufen, nachdem er die E-Mail gelesen hat und hat auch gleich einen Fall vorgeschlagen, nämlich den von Nathalie Langnese.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, ich hatte da sofort diesen Song aus der Werbung im Kopf.
Ja, ich gehe davon aus, dass das fast jedem so geht, wenn er den Namen hört, aber da muss ich euch alle enttäuschen. Also mit dem Speiseeisunternehmen hat Nathalies Familie nichts zu tun.
Gut, haben wir das auch geklärt. Tillmann Schumacher hat dich dann ja mit Nathalie in Kontakt gebracht. Wie waren deine ersten Eindrücke von ihr?
Er hat sie ja vorgewarnt, dass ein Anruf von mir kommen würde. Und als ich sie dann dran hatte, habe ich sofort gemerkt, dass sie eine ziemlich entspannte Person ist, eine tolle Ausstrahlung hat. Diese Fröhlichkeit, die in ihr steckt, die hat man auch sofort gemerkt, auch wenn sie durch diese ganzen Tiefen gegangen ist, bis die Diagnose endlich da war. Mhm. Und naja, also das Gespräch hat ungefähr 2 Stunden gedauert, das ist ziemlich lange. Und ja, da hat sie mir ihre Geschichte erzählt, die übrigens mit dem Autounfall begonnen hat.
Diesen Autounfall, den hast du in der Fernsehfolge zu Nathalies Geschichte ja gar nicht thematisiert. Was hat es damit auf sich?
Nathalie ist damals ja 23 und wohnt in Zossen in Brandenburg. Das ist so ungefähr 20 Kilometer von Berlin entfernt. Und sie arbeitet als Immobilienberaterin für ein größeres Berliner Unternehmen. Gut, jetzt als sie eines Morgens unterwegs zur Arbeit ist, fährt sie von der Autobahn ab und stößt mit einem anderen Wagen zusammen. Ein klassischer Auffahrunfall. Und es gibt einen lauten Knall. Nathalie steigt aus und das Auto ist komplett kaputt. Jetzt ist es so, wie es bei jedem Unfall ist. Es dauert ein bisschen, bis die Polizei da ist. Und in dem Fall fand das draußen statt, in strömendem Regen, bei ungefähr 4 Grad. Und eben bei dieser Aktion vermutet Nathalie, dass sie sich eine massive Erkältung eingefangen hat. Ein Infekt.
Muss man ja sagen, hat sie ja Riesenglück gehabt, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist.
Allerdings. Aber der Infekt an sich, der hat es in sich. Es ist so, dass er in den nächsten Wochen einfach nicht verschwinden will. Und Nathalie tatsächlich alles versucht, um den wieder loszuwerden. Also sie hat in jeder Tasche Taschentücher, sie hat ein ganzes Arsenal von Erkältungsmittelchen, Nasensprays, Tees, Inhalationsmittel und so weiter. Aber es hilft ihr halt alles nicht.
Und dann ist das passiert, was in solchen Momenten gerne mal passiert und was ihr ja vielleicht auch kennt, aus dieser klassischen Erkältung mit Schnupfen ist eine Ohrenentzündung geworden.
Mhm. Sie hat plötzlich heftigen Druck auf den Ohren und geht deswegen auch zum Ohrenarzt. Da habe ich erst gedacht, naja, also Druck auf den Ohren, so schlimm kann das nicht sein. Ich hatte das tatsächlich noch nicht in der Form, aber wir lassen Nathalie am besten selbst mal erzählen.
Der baute sich halt immer weiter auf. Irgendwann war es dann natürlich so schlimm, dass ich nachts weinend im Bett saß, weil ich kein Auge mehr zu bekommen habe.
Ich kann das schon gut nachfühlen. Ohrenschmerzen können einen schon ziemlich zermürben. Nathalie geht damit zu ihrer HNO-Ärztin. Die untersucht sie und diagnostiziert, ist ja jetzt auch keine große Überraschung, eine Mittelohrentzündung.
Und sie verschreibt ihr dagegen ein Breitbandantibiotikum. Also ein Medikament, was gegen möglichst viele Keime wirkt, was die Keime erwischt sozusagen. Und sie macht zusätzlich aber auch noch einen Abstrich aus dem Ohr, um die Ursache für die Entzündung genauer abklären zu können.
Was ja das übliche Vorgehen in so einem Fall ist. Nicht jedes Antibiotikum ist ja in der Lage, jedes Bakterium gleich gut zu bekämpfen. Das Breitbandantibiotikum wird erstmal auf gut Glück gegeben. Das ist quasi so eine Schrotschussvariante zur Soforthilfe. Und der Abstrich aus dem Ohr, den macht man dann, um das Ganze gezielter anzugehen, falls diese Breitbandtherapie nicht helfen sollte.
Und das steht ziemlich schnell fest. Also diese Schrotschussvariante, die bringt kaum was. Die nächtlichen Schmerzen, die bessern sich zwar erst ein bisschen, aber dafür läuft dir jetzt jede Menge Flüssigkeit aus den Ohren und das ständig.
Also ein durchsichtiges Sekret floss mir aus den Ohren. 24/7 unterschiedlicher Intensität, teilweise so schlimm, dass ich täglich meinen Kopfkissenbezug wechseln musste. Einfach weil es nicht aufzuhalten war.
Ein ziemlich deutliches Zeichen, dass die Entzündung immer noch im Mittelohr sitzt. Hat der Abstrich denn irgendwas ergeben?
Das Labor hat im Abstrich damals leider nichts gefunden. Also kein Erregernachweis, da schien alles in Ordnung zu sein. Und trotzdem hat sich ja die Entzündung im Mittelohr weiter ausgebreitet. Und zwar sogar so weit, dass inzwischen ein kleines Loch im Trommelfell entstanden ist. Das hat die Ärztin bei Nathalies nächsten Besuch festgestellt.
Ärzte sprechen dann ja von einer Trommelfellperforation. Sowas kann bei einer Mittelohrentzündung ja durchaus mal vorkommen und ist auch eigentlich weniger dramatisch, als es klingt. Denn diese Löcher oder kleinen Risse, die verheilen in aller Regel schnell wieder, sobald die Entzündung einmal verschwunden ist.
Genau, und das ist auch der Ansatz der HNO-Ärzte. Die verschreibt Nathalie jetzt ein anderes Breitbandantibiotikum und hofft einfach, dass das Mittel ihr diesmal hilft. Und zu dem Zeitpunkt ist ganz klar, dass sie immer noch eine hartnäckige Mittelohrentzündung hat, auch wenn im Labor keine Keime entdeckt wurden, die so eine Entzündung ausgelöst haben.
Aber auch dieser zweite Behandlungsversuch schlägt fehl. Und jetzt sind es nicht mehr nur noch diese Schmerzen und der Ohrendruck und dieses lästige Sekret. Jetzt kann Nathalie plötzlich auch nicht mehr gut hören. Volker, da gab es ja eine ziemlich prägnante Situation. Kannst du die noch mal schildern?
Es ist morgens, Nathalie möchte zur Arbeit, die Eltern sitzen schon in der Küche am Tisch und frühstücken und sie kommt nur kurz rein, um sich zu verabschieden. Da setzt plötzlich ihr Gehör aus. Und zwar ist das nicht so, dass das permanent weg ist mit einem Mal, sondern das sind so kurze Höraussetzer. Und das hat ihr, glaube ich, noch mehr Angst gemacht, als wenn es mit mal weg gewesen wäre.
Sehr beängstigend. Das ist wie, also wenn sie beim Fernseher auf die Stummtaste drücken, es war still, kurz. Sie haben sich nur noch die Mundwinkel bewegen sehen.
Das allein ist ja schon erschreckend genug. Noch schlimmer ist aber, dass ihr kurz danach dann auch noch schwindelig wird und der Kreislauf wegsackt.
Da ist sie schon bei der Arbeit und versteht kaum noch, was der Chef zu ihr sagt. Als der weg ist, ruft sie daraufhin dann sofort ihren Vater an, um sich im Büro abholen zu lassen. Also sie hat da wirklich nur noch einen Gedanken. Sie will so schnell wie möglich weg zu einem Arzt und wissen, was da los ist. Man kann sich leicht vorstellen, wie das für Nathalies Vater gewesen sein muss, als sie den damals angerufen hat. Also wir hören mal Bernd Langnese dazu.
Man ist dann nur noch im Tunnel drin. Töchterchen geht schlecht, wir brauchen unbedingt einen Arzt, weil sie hört nichts mehr, sie hat Schmerzen. Und dann einfach nur los, irgendwo Hilfe suchen.
Und das war in dem Fall gar nicht so leicht, denn wie so oft in solchen Situationen war Nathalies HNO-Ärztin da gerade im Urlaub. Also die beiden mussten losfahren und sich einen HNO-Arzt suchen, bei dem sie vorher noch nie waren, der sie spontan dran nimmt.
Okay.
Aber das hat zum Glück geklappt.
Der Arzt untersucht sie. Was stellt er fest?
Das Ergebnis seiner Untersuchung ist also nach wie vor eine Mittelohrentzündung, diesmal in beiden Ohren. Die sind massiv entzündet. Das eine Trommelfell hat ein Loch, wissen wir ja schon. Und Nathalies Hörvermögen liegt gerade noch bei 40%.
Wenn das Gehör so plötzlich so viel schlechter wird, dann ist das ein Notfall. Denn wenn diese Entzündung weiter so wütet, dann hört Nathalie vielleicht bald gar nichts mehr. Gerade im Innenohr sind ja ganz viele kleine und empfindliche Strukturen. Und die Gefahr ist ja durchaus da, dass die dauerhaft Schaden nehmen, oder?
Deshalb ist sie dann auch so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gekommen. Und zwar in das Achenbach-Krankenhaus. Das ist in der Nähe, und zwar in Königs Wusterhausen. Die Ärztin, die sie da betreut, heißt Sheila Büchel. Und das ist eine junge HNO-Ärztin, die steht damals kurz vor ihrem Examen. Also Sheila Büchel untersucht sie nochmal und findet dabei raus, dass sich die Entzündung tatsächlich viel weiter ausgebreitet hat als angenommen. Also da sind nicht nur die beiden Mittelohren und das Trommelfell betroffen, sondern die Entzündung ist sogar noch tiefer ins Ohr gekrochen, und zwar auf beiden Seiten. Also die Diagnose von Sheila Büchel ist ein sogenanntes toxisches Innenohr. Das heißt, im Prinzip ist der giftige Eiter, der ja bei so einer Entzündung entsteht, bei Natalie vom Mittelohr bis ins Innenohr hineingeschwappt und hat dort die empfindlichen Strukturen, die es da gibt, angegriffen.
Weil wir jetzt ja so viel schon gesprochen haben über Innenohr und Mittelohr, weil das für diesen Fall ja auch immer wieder eine Rolle spielen wird. Lass uns einmal ganz kurz die Stopptaste drücken und über die Anatomie im Ohr reden. Also es gibt ja das äußere Ohr mit der Ohrmuschel und dem Gehörgang, der zum Trommelfell führt.
Genau, ich sag mal, das ist so der Wattestäbchenbereich, wobei die HNO-Ärzte ja sagen, die soll man gar nicht benutzen.
Hinter dem Trommelfell liegt dann das Mittelohr. Da sind die Gehörknöchelchen drin, der Hammer, Amboss und Steigbügel. Die übertragen den Schall, also die Schwingungen, vom Trommelfell ins Innenohr. Das liegt noch ein Stück weiter im Schädelinneren in so einer Art Knochenkapsel mit der sogenannten Schnecke und den empfindlichen Hörsinneszellen.
Ist schon faszinierend, was die Evolution da für geniale Sachen entwickelt hat.
Um zum Fall zurückzukommen. Bei Natalie Langnese hat die Entzündung zu Beginn das Mittelohr mit den Gehörknöchelchen angegriffen und auch die Trommelfelle in Mitleidenschaft gezogen. Und mittlerweile hat sich im Mittelohr so viel Eiter angesammelt, dass der bis ins Innenohr eingesickert ist. Und dieser Eiter enthält Giftstoffe, ist toxisch, bedroht jetzt die Hörsinneszellen und damit Natalies Hörvermögen.
Das heißt, Sheila Büchel muss jetzt so schnell wie möglich handeln, und das macht sie, indem sie Natalie so kleine Röhrchen in die Ohren legt. Das kennen viele vielleicht selbst vom HNO-Arzt oder von ihren Kindern oder so. Auf alle Fälle werden diese Röhrchen durch das Trommelfell geschoben und gewährleisten jetzt einen guten Abfluss von dem Eiter nach außen. Und andererseits hat Sheila Büchel sie auch wieder mit einem Breitbandantibiotikum behandelt und dazu noch Cortison gegeben. Das hat sie uns damals folgendermaßen erklärt.
Das Antibiotikum gegen die Bakterien, gegen die Infektion, und das Cortison gibt man, um das Innenohr wieder zu bessern. Quasi, man geht davon aus, dass der Nerv und die Haarzellen gestresst sind durch diese Giftstoffe und das Cortison die quasi abschwellen lässt.
Wirkt wie ein guter Plan. Was ich mich damals schon beim Film gefragt habe, ist, wieso haben die Ärzte es einfach immer wieder mit so einem Breitbandantibiotikum versucht? Sheila Büchel jetzt ja auch. Warum konnte sie nicht herausfinden, um welche Keime es sich da genau handelt, um dann ganz gezielt mit einem passenden Antibiotikum zu behandeln?
Also zum einen ist es wohl so, dass diese Breitbandantibiotika durchaus unterschiedliche Wirkspektren haben. Also es macht schon Sinn, wenn man von einem auf das andere geht und hofft, dass das jetzt was bringt. Und andererseits, klar, habe ich Sheila Büchel das auch gefragt damals im Interview, und sie hat wohl tatsächlich wieder sofort einen Abstrich aus dem Ohr genommen und den auch im Labor untersuchen lassen. Aber so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, auch in dem Abstrich war nichts nachweisbar.
Dann nehme ich jetzt mal vorweg, dass relativ schnell klar wird, dass auch Sheila Büchels Therapieansatz wieder nichts bringt. Natalies Schwindel ist zwar erstmal verschwunden, aber es dauert nur ungefähr eine Woche, dann sind die Ohrenschmerzen wieder da und auch ihr Gehör wird nicht besser.
Es wird sogar noch viel schlechter. Ihr Freund Niklas hat mir damals erzählt, dass er sich mit ihr nur noch per Handy unterhalten konnte, obwohl die beiden im gleichen Raum waren.
Wir haben ja teilweise mit ihr telefoniert und saßen 2 Meter voneinander weg, nicht mal, weil sie dadurch sie hat ja nichts mehr verstanden, sie wurde ja richtig taub.
Aber ich habe mir so erklärt, dadurch, dass das Handy so nah an Natalies Ohr war und sie das so laut wie möglich gestellt hat, dass dann einfach genug Schall am Ohr ankam.
Also so eine Art improvisiertes Hörgerät. Aber sag mal, ihr Freund Niklas, über den haben wir bisher ja noch gar nicht geredet.
Nee, Natalie hat damals einen festen Freund, der liebt sie auch über alles. Niklas ist Altenpfleger, hat ein ganz großes Herz und wird im Laufe der Wochen und Monate auch mehrfach auf die Probe gestellt. Schon kurz darauf, das erste Mal kann man sagen, denn da meldet sich auch der Schwindel wieder zurück. Und der ist diesmal noch heftiger, also so heftig, dass die beiden wirklich in Panik geraten.
Diesmal war mir so schwindelig, dass ich kaum laufen konnte. Also ich bin wirklich vom Obergeschoss runter auf die Couch, mehr oder weniger gerobbt auf allen Vieren.
Na, das ist natürlich, wenn man da seine Freundin liegen sieht zu der Zeit, ist natürlich ein Schock, weil man ja davon ausgeht, es ist irgendwas Schlimmes und wird sie wieder gesund.
Nathalie und Niklas, die sind gleich danach, also nach dem Anfall könnte man ja sagen, direkt wieder ins Achenbach-Krankenhaus gefahren. Und die Ärztin ist total perplex, als sie sieht, wie schlecht es Nathalie jetzt geht. Damit hat sie auf gar keinen Fall gerechnet. Um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, schickt sie Nathalie noch am gleichen Tag ins MRT. Und die Bilder hat sie mir folgendermaßen beschrieben.
Da hat man gesehen, dass da Flüssigkeit war im Felsenbein. Und das spricht dafür, dass es halt eine chronische Entzündung des Ohres ist, die schon auf den Warzenfortsatz das Felsenbein übergegangen ist.
Ich frage mich ja immer, wer eigentlich diesen ganzen Strukturen im Ohr diese interessanten Namen gegeben hat. Falls ihr mit Felsenbein und Warzenfortsatz auch nichts anfangen könnt, das Felsenbein ist ein Knochen, ein Teil des Schädels, in dem ist das Innenohr beheimatet. Dahinter liegt dann das Gehirn. Die Entzündung hat sich bei Nathalie also in der knöchernen Wand des Innenohrs eingenistet und sogar hindurchgefressen. Denn auch hinter dem Felsenbein hat sich bereits Eiter angesammelt. Und das ist super gefährlich, denn je weiter sich der Eiter ausbreitet, desto größer ist auch die Gefahr, dass er irgendwann das Gehirn erreicht und das Schaden nimmt.
Und genau deswegen muss der aggressive Eiter auf alle Fälle wieder abgelassen werden. Und das so schnell wie möglich. Und diesmal reichen da diese kleinen Röhrchen im Trommelfell nicht mehr aus. Jetzt wird Nathalie operiert und zwar am Schädel. Das ist ein ziemlich aufwendiger Eingriff, der dauert 5 Stunden und Nathalie kann sich noch ziemlich gut dran erinnern.
Das wird von außen gemacht. Da wird hinten in den Schädel, hinterm Ohr ungefähr, habe ich auch immer noch eine Kuhle, da wird ein Teil rausgenommen und dann wird da reingebohrt und dann mit Drainagen das Ganze abgelassen, ja.
Was sie jetzt nicht sagt, was man aber so ein bisschen raushört, ist, dass das auch schon ziemlich schmerzhaft ist. Mhm. Können die Ärzte denn mit dem, was sie da an Eiter und Gewebe bei dieser OP entnommen haben, diagnostisch irgendwas anfangen, Volker? Hilft ihnen das, die genaue Ursache zu finden? Vielleicht ja jetzt auch endlich den Erreger zu bestimmen, der Nathalie so krank gemacht hat?
Naja, auf jeden Fall hat Sheila Büchel die Gewebeproben und auch etwas von dem Eiter aus der Operation ins Labor geschickt und auf Keime untersuchen lassen. Aber es waren keine Bakterien nachweisbar. Wieder nicht. Mhm. Deshalb geht sie jetzt davon aus, dass sich die Entzündung quasi von selbst aufrechterhält, eben durch diesen aggressiven Schleim, der immer noch im Ohr sitzt.
Und deswegen hofft Sheila Büchel, dass diese große Operation Nathalie geheilt hat. Denn der größte Teil des entzündeten Gewebes ist dabei entfernt worden und zusätzlich wurde natürlich auch der schädliche Eiter abgesaugt.
Mhm. Und normalerweise macht man bei so einer Operation auch gleich noch Rekonstruktionen. Also man versucht die Strukturen im Ohr, die durch diesen Eiter zerstört worden sind, zu rekonstruieren, zu ersetzen, zum Beispiel mit künstlichen Gehörknöchelchen oder künstlichen Trommelfellen und so. Das ging bei Nathalie zu dem Zeitpunkt aber gar nicht. Sheila Büchel hat es so erklärt.
Dann muss man natürlich gucken, wie es dahinter aussieht. Man macht das auf, bohrt das auf, macht dann Rekonstruktion. Aber bei ihr war das bei der ersten OP gar nicht möglich, weil da erstmal so viel Entzündung drin war, sodass man das erstmal heilen lassen wollte.
Und um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, hat Sheila Büchel Nathalie auch nochmal ein Breitbandantibiotikum gegeben.
Mhm. Aber diesmal tatsächlich nur für den Fall, dass sich irgendwo noch Keime versteckt haben sollten. Aber es ist so, dass Nathalie diesmal ein anderes Breitbandantibiotikum bekommt und das auch noch in einer noch höheren Dosierung als bisher. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass die Ärztin Nathalie nun nach der Entlassung aus dem Krankenhaus auch regelmäßig einbestellt, einfach um zu gucken, wie die Entzündung auf die Therapie reagiert. Also im Prinzip engmaschig kontrolliert, nennen die Ärzte das.
Ich war dann aber immer wieder regelmäßig wöchentlich zur Untersuchung, weil sie halt eben nicht wussten, wo es herkommt und mich da auch so ein bisschen im Blick haben wollten.
Und dabei wird dann klar, die Entzündung breitet sich jetzt nicht mehr weiter aus. Sie stagniert und kommt zum Stillstand. Ob durch diese Operation oder das neue Antibiotikum, wissen die Ärzte in dem Moment nicht sicher, ist ja aber auch erstmal unerheblich.
Genau, würde ich auch sagen. Und als nach 4 Wochen immer noch keine Entzündung in Nathalies Ohr nachweisbar ist, ist Sheila Büchel auch wirklich sicher, dass es das jetzt war.
Und dann ist Nathalie gleich nochmal in den OP gekommen.
Und zwar jetzt zur Rekonstruktion ihres zerstörten Trommelfells. Das nennt sich Tympanoplastik, was die Ärzte da machen.
Die Ärzte wollten natürlich Nathalies Hörvermögen möglichst wiederherstellen. Dazu haben sie dann eine Faszie, also so körpereigenes Bindegewebe, genutzt. Das Loch im Trommelfell wird mit diesem Mini-Transplantat verschlossen. Mhm. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das eine ganz schöne Frickelarbeit ist.
Ja, das kann man wohl sagen. Das ist wirklich nur was für echte Könner. Und Nathalie und ihr Freund Niklas, die sind damals natürlich begeistert darüber, dass sowas überhaupt geht, dass man das quasi reparieren kann.
Verrückt, ja, verwundert, glaube ich, jeden. Hat, glaube ich, jeden ein bisschen im Positiven verwundert und hat auch wieder ein bisschen Hoffnung zurückgebracht.
Also man hat schon deutlich gemerkt, dass es besser wurde. Insgesamt auf einem guten Weg, ja. Und wirklich, toi, 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 gedacht, es wird was.
Einen Monat später hat Nathalie dann einen Kontrolltermin bei dem Chirurgen, der diese Trommelfellrekonstruktion bei ihr gemacht hat. Der heißt Markus Junge-Hülsing. Und als der sich Nathalies Ohren nochmal ansieht, fällt er aus allen Wolken.
Und es ist so eigentlich sofort wieder untergegangen. Das Transplantat sieht man gar nicht eigentlich.
Also beide Ohren sind wieder heftig entzündet und innerhalb weniger Wochen ist dadurch das neue Trommelfell wieder komplett zerfressen worden. Nathalies Hörvermögen liegt jetzt bei ungefähr null. Also das schlägt sogar der bis jetzt eigentlich immer noch ziemlich positiv gestimmten Nathalie dann doch aufs massiv aufs Gemüt.
Ich war 23. Die haben alles noch vor sich, beruflich. Beruflich, sie haben noch Sachen vor, die sie machen wollen. Und wenn dann auf einmal so eine existenzielle Sache wegfällt vom Gehör, das ist wie so eine, ja, wie eine Sackgasse.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, was das bedeutet, nicht mehr hören zu können, die Stimme des Partners nicht mehr hören, keine Musik mehr hören, kein Meeresrauschen, kein Vogelgezwitscher.
Keine Gespräche, einfach nichts davon. Also es heißt ja nicht umsonst, dass nicht hören einen von der Welt trennt.
Das können natürlich alle Podcast-Hörer besonders gut verstehen.
Ja.
Nathalies Ärzte haben sich in dieser Situation natürlich den Kopf zerbrochen, warum diese massive Entzündung zurückgekommen ist. Sheila Büchels Theorie war ja, die anfängliche Infektion mit diesem unbekannten Keim ist längst verschwunden, aber die Entzündung hat sich über diesen toxischen Eiter verselbstständigt. Und dieses Wiederaufflammen, das spricht doch jetzt aber eher dafür, dass der Entzündungsreiz noch da ist. Ist da also doch noch ein aktiver Erreger?
Um das rauszufinden, nimmt der Chirurg Markus Junge-Hülsing nochmal eine Probe aus dem Ohr und schickt auch die ins Labor. Das ist mindestens die vierte Untersuchung auf Keime, die gemacht wurde bei Nathalie. Aber auch diesmal sind wieder keine Bakterien da drin nachweisbar.
Okay.
Es fällt aber im Labor was anderes auf, was auch ziemlich wichtig ist. Und zwar ist die Probe voll mit granulomatösem Gewebe.
Und wenn ihr öfter mal unseren Podcast hört, dann kennt ihr diesen Begriff wahrscheinlich inzwischen. Granulomatös, das bedeutet, das Gewebe ist voller winziger Knötchen. Und dafür kann es nur ein paar wenige Gründe geben, die Markus Junge-Hülsing im Interview ja auch nochmal zusammengefasst hat.
Einmal die Tuberkulose, tatsächlich extrem selten. Und dann die Granulomatose, das ist eine Autoimmunerkrankung, die gegen kleine Gefäße wirkt. Da ist das eigene Immunsystem unterwegs und zerstört kleine Gefäße. Nannte man früher Wegener-Granulomatose.
Und bei so einer Granulomatose, da greift das Immunsystem die winzigen Blutgefäße an. Oft zuerst im Ohr und das löst eine Entzündung aus, eine Vaskulitis. Das befallene Gewebe bildet daraufhin diese typischen kleinen Entzündungsknötchen, die sich über das ganze Ohr ausbreiten können. Eine Autoimmunerkrankung, die würde ganz gut erklären, warum bei Nathalie im Labor niemals Erreger zu finden waren und die Entzündung auch nach dem Ablassen dieses Eiters gleich wieder zurückgekommen ist.
Das sieht der Chirurg Junge-Hülsing genauso und entscheidet, dass sich das ein Spezialist für eben solche Autoimmunerkrankungen ansehen soll. Und deswegen schickt dann Nathalie Langnese jetzt in das nächstgrößere Krankenhaus mit Experten für solche Erkrankungen. Und zwar ist das das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Und Nathalie kommt da zunächst zu der Rheumatologin Jutta Weinert. Und die ist, nachdem sie sich Nathalies Unterlagen genau angesehen hat, auch ziemlich sicher, dass es sich wirklich hier um so eine Wegener-Granulomatose oder Granulomatose mit Polyangiitis handelt. Und einfach, weil die Symptome so perfekt passen. Wir hören einmal Jutta Weinert dazu.
Die fängt typischerweise an mit Nasennebenhöhlenentzündung, mit Hörminderung, mit Entzündung vom Mittelohr, vom Innenohr.
Genau wie bei Nathalie. Mhm. So eine autoimmune Gefäßentzündung, die kann sich im Verlauf ja aber auch im ganzen Körper ausbreiten. Und auch die kleinen Blutgefäße, zum Beispiel in den Nieren, in der Lunge oder in Herz und Gehirn befallen. Mhm. Was ich interessant finde, Jutta Weinert hat ja sofort noch einen anderen Spezialisten hinzugezogen, nämlich den Infektiologen Tilman Schumacher, über den wir ja schon geredet haben, der dir den Fall vorgestellt hat.
Also im Prinzip ist es so, dass es zwei Fachrichtungen gibt, die sich mit Entzündungsleiden beschäftigen. Und das sind einmal die Rheumatologen und das andere sind die Infektiologen. Rheumatologen wie Jutta Weinert, das sind halt Experten für solche Autoimmunerkrankungen wie die Granulomatose, und Infektiologen kennen sich eher mit Erregern aus, die eben zu solchen Entzündungsleiden führen, also mit Bakterien, Viren und Pilzen und so, und das ist eben der Tilman Schumacher.
Wenn Jutta Weinert so sicher war, dass Nathalie eine Granulomatose hat, warum hat sie dann Tilman Schumacher hinzugezogen?
Also mein Eindruck war, dass der Fall einfach für sie so ungewöhnlich war, dass sie eine zweite Meinung von einem anderen Entzündungsspezialisten dazu hören wollte. Und auch Tilman Schumacher ist dann tatsächlich ziemlich schnell sicher, dass Nathalie keinen Keim hat, sondern dass es ihr eigenes Immunsystem ist, was zu diesen Entzündungen führt.
Also an der Stelle war es schon sehr rund, weil wir ja von den feingeweblichen Untersuchungen auch aus den Ohren genau dieses typische Reaktionsmuster auch hatten.
Okay, in den Augen der Spezialisten sprechen alle Indizien für eine Granulomatose. Aber soweit ich weiß, lässt die sich gar nicht so leicht nachweisen. Es gibt im Blut zwar ein paar Marker, nach denen man schauen kann, aber die sind nicht so hundertprozentig zuverlässig.
Und auf der anderen Seite kann die Krankheit halt wirklich gefährlich werden, also lebensbedrohlich. Deshalb beschließen die beiden Ärzte jetzt erstmal, Nathalie von Kopf bis Fuß durchzuchecken, einfach um zu sehen, ob die Krankheit sich schon weiter ausgebreitet hat oder tatsächlich nur in den Ohren sitzt.
Und wichtig ist bei dieser Erkrankung, dass man die ganzen inneren Organe nachschaut.
Also Nathalie kommt ins MRT, sie wird geröntgt, wird per Ultraschall untersucht. Es werden Bilder von ihrer Lunge gemacht, von den Nieren und auch vom Gehirn.
Für all diese Untersuchungen muss Nathalie natürlich einige Tage in der Klinik bleiben. Wie ist sie eigentlich damit klargekommen, dass plötzlich so ein neuer, ja auch durchaus heftiger Verdacht im Raum stand?
Also ich hatte den Eindruck, dass sie zu dem Zeitpunkt eher froh war, dass da endlich Bewegung in die Sache kommt. Also wie gefährlich das Ganze ist, das war ihr da zu dem Zeitpunkt nicht klar, glaube ich. Bis zu dem Moment, als sie eines Nachmittags mit ihren Eltern im Café von diesem Ernst-von-Bergmann-Klinikum sitzt und ein Pfleger an ihren Tisch kommt.
Sind Sie Frau Langnese? Und immer, ja, Nathalie, ja, ja, passt. Und wir suchen Sie schon im ganzen Krankenhaus. Und ja, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Da habe ich plötzlich gar nichts mehr gehört. Aber ich glaube, das hing nicht mit den Ohren zusammen. So wie es aussieht, hatten Sie einen Schlaganfall.
Und das ist nicht nur für ihre Familie und sie selbst ein Riesenschock, sondern auch für die Ärzte. Also die MRT-Bilder von Nathalies Kopf haben am Kleinhirn eine auffällige Veränderung gezeigt.
Und diese Veränderung, die sieht aus wie ein Schlaganfall. Sodass Jutta Weinert und ihre Kollegen nun befürchten, dass die Blutgefäße im Gehirn ebenfalls entzündet sind. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Blutgefäße sich verschließen.
Der Pfleger nimmt Nathalie jetzt sofort mit und bringt sie auf die Station, allerdings nicht mehr auf ihr altes Zimmer, auf die Rheumastation, sondern sie kommt jetzt auf die Schlaganfallstation, die Stroke Unit. Und das geht alles ganz schnell, denn Nathalie schwebt offenbar in Lebensgefahr.
Sie hatte jetzt keine Symptome, die dazu passen. Also sie hatte jetzt keine Lähmung vom Arm oder Bein, aber sie hatte so vorher, ein paar Wochen vorher, so unklaren Schwindel. Wir dachten schon, es könnte sein, dass die Vaskulitis sich im Gehirn abspielt.
Und wenn das so sein sollte, dann heißt das, dass Nathalie jederzeit einen weiteren Schlaganfall bekommen kann, weil irgendwo im Gehirn ein weiteres Gefäß verstopft.
Und das hat Nathalie jetzt auch voll realisiert. Also das waren die schlimmsten Momente für sie, hat sie damals erzählt. Das war tatsächlich das Gefühl, auf einer tickenden Zeitbombe zu sitzen. Hier kann man dieses überstrapazierte Bild, glaube ich, durchaus mal sagen.
Aber sie hat keinen weiteren Schlaganfall bekommen.
Nee, sie liegt auf der Stroke Unit, wird permanent überwacht und ihre Schlaganfallrisikofaktoren werden, soweit das geht, auch permanent überprüft. Aber da ist nichts. Also in den nächsten 2-3 Tagen verschlechtert sich ihr Zustand nicht weiter. Sie bekommt keinen weiteren Schlaganfall und keine der Untersuchungen deutet irgendwie auf ein erhöhtes Risiko dafür. Also im Endeffekt ist es so, dass die Ärzte sie schließlich wieder zurück auf die Rheumatologie verlegen.
Sie hatte ja keinerlei neurologische Symptome, sondern es war ein Zufallsbefund.
Was meint Tilman Schumacher damit, wenn er sagt, das war ein Zufallsbefund?
Er hat damals erzählt, dass wohl keiner genau sagen kann, was das jetzt für eine Veränderung auf den MRT-Bildern war, also was dahinter steckt. Aber auf alle Fälle kann er sagen, dass es eben keine Hinweise für einen weiteren Schlaganfall gibt oder überhaupt dafür, dass das ein Schlaganfall war. Und deswegen gehen die Ärzte jetzt davon aus, dass es eine völlig harmlose Veränderung war, die eben keinen Krankheitswert hat.
Boah, Volker, eine ganz schöne Achterbahnfahrt für so eine junge Frau, die da einige Tage lag und wahnsinnige Angst hatte.
Mhm, klar, da kannst du dir vorstellen, dass Nathalie da erstmal ein Stein vom Herzen gefallen ist.
Ich war eigentlich glücklich. Also, nee, glücklich ist zu viel gesagt. Ich war erleichtert.
Sehr nachvollziehbar. Der Verdacht auf die Granulomatose ist damit allerdings nicht ganz aus der Welt.
Nee, der wird jetzt sogar noch mal konkreter. Und zwar sind die Ärzte bei der Auswertung von den ganzen Untersuchungen, die sie ja gemacht haben, auf etwas gestoßen, was für die Ausbreitung der Granulomatose sprechen könnte.
Und da hat man eben eine Entzündung gesehen, so wie eine kleine Lungenentzündung, muss man sich das vorstellen. Das ist typisch. Es können verschiedene Lungenveränderungen auftreten. Einmal so wie eine Lungenentzündung. Dann gibt es manchmal auch Rundherde. Dann sind sozusagen Granulome in der Lunge. Das macht Rundherde.
Und deshalb wollten wir einfach der ganzen Sache nochmal nachgehen und sich das vor Ort ansehen. Und zwar direkt in der Lunge und im Bronchien. Also wollten von da Proben nehmen, sich das Gewebe anschauen und diese granulomatösen Veränderungen genau untersuchen. Und das macht man eben mit einer Bronchoskopie. Die haben sie dann durchgeführt.
Und Bronchoskopie bedeutet, Nathalie wird sediert und dann schieben die Ärzte ihr so ein schmales Endoskop durch die Luftröhre bis in die Bronchienäste in der Lunge.
Mhm. Außerdem haben sie die Bronchien noch mit einer Flüssigkeit gespült und die anschließend aufgefangen, einfach um in dieser Spülflüssigkeit auch nochmal nach Keimen zu schauen. Das nennt sich bronchoalveoläre Lavage. Und das Ergebnis dieser Untersuchung stellt dann tatsächlich alles auf den Kopf.
Da sind Proben entnommen worden und man hat gespült in dem Bereich, wo die Entzündung zu sehen war im CT und hat das untersucht, wie immer, auf Bakterien, auf Tuberkelbakterien, auf Viren, auf Pilze und auf Zellen, sag ich jetzt mal, Entzündungszellen. Und dann rief mich das Labor nach ein paar Stunden an.
Wir haben aus dem Spülwasser, aus der bronchoalveolären Lavage, wie das heißt, haben wir den Hinweis gehabt, hier sind säurefeste Stäbchen, also hier sind Tuberkulosebakterien.
Nein, das kann nicht sein. Also ich war völlig von den Socken, um das so zu sagen.
Ja, es ist sogar so, dass die Ärzte so sehr zweifeln, dass sie an eine Verwechslung der Proben im Labor glauben. Die wiederholen die ganze Untersuchung nochmal. Also nochmal eine Bronchoskopie, nochmal bronchoalveoläre Lavage und so weiter und schicken die Proben auch nochmal ins Labor. Mit dem gleichen Ergebnis. Also in Nathalies Lunge befinden sich eindeutig säurefeste Stäbchenbakterien, auch bekannt als Mycobacterium tuberculosis.
Sie hat Tuberkelbakterien. Ist eine offene Tuberkulose.
Die meisten kennen Tuberkulose ja als Lungenerkrankung. Und bei einer offenen Tuberkulose, da husten Erkrankte die Bakterien aus und darüber können sich andere Menschen anstecken. Die atmen den Erreger ein und der befällt die Lunge. Jetzt hatte Nathalie ja gar keine Lungenprobleme, sondern diese Ohrenschmerzen und Ohrenentzündungen. Wie ist das zu erklären, Volker?
Ja, das überrascht die beiden Ärzte auch ziemlich. Aber sie haben eine Erklärung dafür. Und zwar muss es so sein, dass sich die Tuberkelbazillen zunächst in Nathalies Lunge eingenistet haben und da vermehrt haben. Und von da sind dann einige wenige von den Keimen über die Atemwege bis hinauf in die Nasennebenhöhlen und die Ohren gewandert und haben da dann die zerstörerische Entzündung ausgelöst.
Ein solcher Etagenwechsel ist tatsächlich sehr selten, dass also die Infektion aus der Lunge zum Beispiel in die Nasennebenhöhlen oder wie hier eben ins Mittelohr geht, das ist eine wirkliche Rarität. Auch in langjähriger Erfahrung habe ich da nur noch ganz wenige Fälle gesehen.
Dann lass uns doch gleich mal auf die spannende Frage gucken, die sich jetzt ja richtig aufdrängt. Wieso sind diese Tuberkulosebakterien erst in der Lunge entdeckt worden? Bei Nathalie sind ja immer wieder Abstriche aus den Ohren genommen worden. Und es ist auch bei den Ohrenoperationen immer wieder Gewebe entnommen und untersucht worden. Wieso ist da nie auch nur eine Spur dieser Bakterien aufgetaucht?
Also die Kurzversion, man findet nur das, wonach man sucht. Das ist so, dass die Tuberkulosebakterien in den Ohren ja sowieso super selten sind. Und zum anderen werden Tuberkulosebakterien meistens gar nicht detektiert in diesen Standardtests, einfach weil das viel zu lange dauern würde. Tillmann Schumacher hat das noch ein bisschen genauer erklärt.
Tuberkulosebakterien verhalten sich anders als normale Bakterien. Die teilen sich sehr, sehr viel seltener, wachsen also viel, viel langsamer, brauchen auch spezielle Nährmedien. In der Routinediagnostik wird danach nicht geguckt.
Und im Labor der Potsdamer Spezialisten ist das Ganze eigentlich nur aufgefallen, weil sie eben diese Lavageflüssigkeit entnommen haben, angefärbt haben und dann unter dem Mikroskop angesehen haben. Dabei sind die Keime dann als säurefeste Stäbchen aufgefallen. Und das geht nur mit dieser Spülflüssigkeit aus der Lunge, denn nur da sind genug TBC-Bakterien drin, um die bei dieser Untersuchung überhaupt sehen zu können. Und anschließend sind sie aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Flüssigkeit dann auch noch molekularbiologisch aufgearbeitet, einen DNA-Test auf Tuberkulosebakterien gemacht und auch darin haben sie die Keime gefunden.
Und damit ist das wirklich absolut wasserfest. Hinter Nathalie Langneses Ohrenschaden steckt keine Autoimmunerkrankung, keine Granulomatose. Verantwortlich dafür sind Tuberkulosebakterien.
Tuberkulosebakterien sind hochinfektiös. Sie werden durch Husten oder Niesen übertragen. Dabei reichen schon wenige eingeatmete Keime für eine Infektion aus. Normalerweise nisten sich die Tuberkelbakterien in der Lunge ein. Manchmal wandern sie von dort aus aber in andere Organe, etwa in die Knochen oder das Gehirn. Befallen Tuberkulosebakterien die Ohren, können sie dort schwere Entzündungen auslösen, die das Hörvermögen stark beeinträchtigen. Eine seltene Ohrtuberkulose.
Wir hatten bei Abenteuerdiagnose ja schon mal eine Tuberkulose in der Wirbelsäule, auch eine irre Geschichte. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann empfehle ich euch Folge 32, das trojanische Pferd. Für diese Folge habe ich mich schon ziemlich intensiv mit dem Thema Tuberkulose beschäftigt. Aber dass es auch eine Ohrtuberkulose gibt, ist mir tatsächlich erst durch deine Recherche zu Nathalies Geschichte klar geworden. Was hat sie denn zu der Diagnose gesagt? Wie hat sie reagiert?
Gut, TBC ist jetzt auch keine leichte Diagnose. Das ist auch eine Diagnose, die Angst macht. Aber Nathalie hat doch erstmal mit Erleichterung reagiert.
Ich war einfach froh, dass man was gefunden hat. Dass es endlich nicht nur der Schnupfen und die leichte Erkältung, nicht nur der grippale Infekt war, der sich aufs kleine irgendwo raufgelegt hat oder so. Es war endlich mal was Handfestes, was Greifbares.
Jetzt war es ja so, dass Nathalie eine offene Tuberkulose hatte. Das bedeutet, sie war die ganze Zeit potenziell ansteckend?
War sie. Und deswegen wurden auch Nathalies Eltern, ihre Arbeitskollegen, ihr Freund, also alle aus dem direkten Umfeld, wurden getestet. Zum Glück alle negativ. Also Nathalie hat keinen angesteckt. Und auch in dem Krankenhaus kommt sie sofort nach der Diagnose auf eine Isolierstation.
Und dort kann dann endlich die richtige Therapie starten. Ich erinnere mich aus meiner Tuberkulose-Recherche, dass die Therapie wirklich kompliziert und langwierig ist. Menschen mit Tuberkulose bekommen einen maßgeschneiderten Cocktail, kann man vielleicht sagen, aus verschiedenen Antibiotika, hochdosiert und über einen ganz langen Zeitraum. Ich meine mindestens 6 Monate.
Und Nathalie muss die Mittel sogar über 1,5 Jahre einnehmen, bis dann auch wirklich alle Bakterien verschwunden sind. Und solange sie noch ansteckend ist, muss sie für diese Therapie sogar auf der Isolierstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum bleiben. Die Ärzte kommen, testen jeden Tag, ob die Mittel anschlagen oder nicht. Und das dauert insgesamt 4 Wochen. Erst dann kommt die gute Nachricht, dass kein Infektionsrisiko mehr für andere besteht. Und das bedeutet aber auch, dass sie jetzt endlich ihren Freund Niklas wieder in die Arme nehmen kann.
Und das Schönste war natürlich, dass als alle 3 Tests negativ waren, konnten wir uns so nach gefühlt einem halben Jahr endlich mal wieder einen Kuss geben. Und da merkt man dann auch, dass der Mensch zu einem ein Leben lang gehört, wenn man sowas durchlebt.
Sehr süß, dass sich schon die 4 Wochen für ihn so lang angefühlt haben. Jetzt kommt also die versprochene Romantik ins Spiel.
Ganz genau. Also diese rätselhafte Krankheit hat die beiden halt wirklich zusammengeschweißt und die haben tatsächlich kurz darauf geheiratet. Also ich habe ihn gefragt, wie das denn war mit dem Antrag und so weiter. Und die Gegend, wo sie wohnen, die ist voller Seen. Und er hat den Antrag tatsächlich an einem von diesen Seen gemacht. Es war Nacht, der Himmel war voller Sterne und er hat ein Meer von Kerzen am Ufer aufgebaut. Und dann ja, sind sie mit dem Boot in die Nacht hinausgefahren.
Volker, das beschreibst du sehr schön und es klingt tatsächlich wie direkt aus einer Folge Grey's Anatomy. Da gab es doch auch so einen Heiratsantrag mit ganz vielen Kerzen.
Ja, ja, ja.
Oder war der Antrag im Fahrstuhl und die Kerzen kamen dann später beim Hausbau. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall war es schön. Kommen wir jetzt nochmal zu den wichtigen Dingen zurück. Wie ist es mit Nathalies Gehör weitergegangen? Ist das mit der Zeit zurückgekehrt?
Also die empfindlichen Strukturen im Ohr, die waren schon sehr angegriffen, sodass sie bei dem Interview bei uns schon Hörgeräte tragen musste. Und damit kam sie wohl gut zurecht, aber es war fraglich, ob sie die je wieder los wird. Ich habe sie jetzt für den Podcast nochmal angeschrieben und gefragt, wie es heute ist, wie es ihr heute geht und so weiter. Ich lese das mal kurz vor. Bei uns steht gerade das Vorhaben Hausbau in den Startlöchern, aber da lässt die Baugenehmigung noch auf sich warten. Gesundheitlich geht es mir sehr gut. Am 19.11.24 ist es jetzt 5 Jahre her gewesen, dass ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Lachender Smiley. Meine Hörgeräte sind weiterhin meine treuen Begleiter und nur selten stoße ich die in dieser Hinsicht an meine Belastungsgrenze. Ihr Format hat mir sehr weitergeholfen, das Erlebte auch persönlich nochmal aufzuarbeiten und gestärkt daraus hervorzugehen. Hierfür nochmal herzlichen Dank an Ihr gesamtes Team.
Ach, sehr schön. Das freut mich jetzt sehr, dass es ihr und Niklas weiter gut geht. Und ich würde mal sagen, wir wünschen viel Erfolg beim Hausbau. Auch das kann ja ein ziemliches Abenteuer sein.
Allerdings, ja.
Volker, danke, dass du diesen spannenden Fall nochmal erzählt hast.
Ja, bitte, bitte.
Zum Schluss habe ich wie immer noch einen Hörtipp für euch, nämlich den Podcast Der Rest ist Geschichte. Jede Woche suchen meine Kollegen und Kolleginnen vom Deutschlandfunk darin auf Fragen der Gegenwart Antworten in der Vergangenheit. Wie das klingt, hört selbst.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge Der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast. Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk-Geschichtspodcast
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten.
Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag eine neue Folge in der DLF-Audiothek-App und in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.
Also hört gern mal rein. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Genauso wie den Link zur Fernsehfolge über Nathalies Geschichte. Und damit sind wir schon wieder am Ende für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
Tschüss.
ARD.